Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Attentat auf US-Präsidentschaftsbewerber Trump haben Demokraten und Republikaner zur Mäßigung im Wahlkampf aufgerufen. Präsident Biden sagte, es sei Zeit, die hitzige Debatte abzukühlen. In einer Ansprache aus dem Oval Office verurteilte er die Tat erneut scharf. Sein Herausforderer Trump warb dafür, die politische Spaltung zu überwinden. Trotz des Attentats soll der Nominierungsparteitag der Republikaner wie geplant stattfinden. Er beginnt in diesen Minuten.
Die Innenstadt von Milwaukee gleicht einer Festung. An nahezu jeder Straßenecke ist ein Kontrollpunkt eingerichtet. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften soll die 50.000 erwarteten Besucher schützen. Kurz vor Beginn des Parteitags hat der Secret Service sein Sicherheitskonzept noch einmal verschärft. Der Direktor des US-Geheimdienstes hat Vertrauen in die Arbeit, die in den letzten 18 Monaten für die Sicherheit geleistet wurde. Und ich habe Vertrauen in den Geheimdienst und andere Strafverfolgungsbehörden, die heute hier für die öffentliche Sicherheit sorgen. Donald Trump ist bereits gestern Abend angekommen. Beim Aussteigen am Flughafen reckt er mehrfach die Faust in die Höhe. Alle sollen sehen, dass es ihm gut geht. In einem Interview kurz vor Abflug ruft er zur Ruhe und Besonnenheit auf. Der Angriff auf ihn sei eine Chance, das Land oder gar die ganze Welt zusammenzubringen. Den Auftakt seiner geplanten Krönungsmesse wollte der designierte Präsidentschaftskandidat unter keinen Umständen verpassen. Das macht er bereits vor seiner Ankunft in Wisconsin klar. Ich wollte meine Reise um 2 Tage verschieben, habe aber beschlossen, dass ich nicht zulassen kann, dass ein potenzieller Attentäter eine Änderung des Zeitplans erzwingt. Unterdessen ruft US-Präsident Biden die Amerikaner in einer Rede an die Nation zur Einigkeit auf. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sind wir keine Feinde. Wir sind Nachbarn, Freunde, Kollegen und vor allem amerikanische Mitbürger. Wir müssen zusammenstehen. Die Bühne für Donald Trump ist bereitet. Heute Abend will er hier zum ersten Mal auftreten, um seinen mit Spannung erwarteten Wunschkandidaten für das Amt des Vizepräsidenten zu verkünden. Und um sich zum ersten Mal seit dem Attentat an sein Parteivolk zu wenden.
Und wir schalten zu Torben Burgers beim Parteitag in Milwaukee. Ja, welches Signal will Trump wohl aussenden? Was wird da erwartet?
Es wird erwartet, dass Donald Trump versöhnliche Töne anschlägt, auch wenn Milde bislang nicht sein Markenzeichen war. Der Parteitag hat soeben begonnen mit einem gemeinsamen Gebet aller Delegierten hier. Und Donald Trump hat sich im Vorwege dieses Parteitags sehr zurückhaltend geäußert. Er hat auch angekündigt, dass er seine geplante Rede noch einmal komplett umgeschrieben hat. Offenbar hatte er zunächst geplant, darin Joe Biden und die Demokraten frontal anzugreifen. Jetzt könnte er zur Einigkeit aufrufen. Möglicherweise hat er das Attentat bei ihm zu einem Umdenken geführt. Diese große Rede, die wird er allerdings erst am Donnerstag halten. Die Verkündung seines Wunschkandidaten für das Amt des Vizepräsidenten heute, die könnte deutlich knapper ausfallen. Und in gut 2 Stunden wissen wir mehr.
Danke, Torben Burgers nach Milwaukee. Kurz vor dem Start des Parteitags hat Trump einen weiteren Sieg vor Gericht errungen. Das Strafverfahren um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente wird eingestellt. Die Richterin erklärte zur Begründung, dass der Sonderermittler Smith in dem Fall nicht rechtmäßig eingesetzt worden sei. Trump war beschuldigt worden, geheime Papiere nach Ende seiner Präsidentschaft illegal in seiner Villa gelagert zu haben. Gegen die Gerichtsentscheidung kann noch Berufung eingelegt werden. Die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP hat lange über den Haushalt für 2025 gestritten. Jetzt liegen Zahlen vor. Nach Informationen des Hauptstadtstudios sieht der Etatentwurf von Finanzminister Lindner Ausgaben von insgesamt fast 481 Milliarden vor. Die Neuverschuldung soll bei knapp 44 Milliarden Euro liegen und die Schuldenbremse eingehalten werden. Übermorgen will das Kabinett die Vorlage auf den Weg bringen.
So. Jeden Tag Blutdruck messen, eine der Aufgaben von Paul Domey. Er macht ein freiwilliges soziales Jahr in einer Behinderteneinrichtung in Potsdam. Einen Zuschuss von 150 Euro zahlt der Staat für seine Stelle monatlich. Ob das so weitergehen kann, noch unsicher. Geld soll theoretisch im Bundeshaushalt 2025 dafür da sein.
Würde es das nicht geben und das wegfallen, dann würden vielen Menschen auch Perspektiven wegfallen, was sie später denn machen möchten und überhaupt eine Orientierung zu haben.
Wer 2025 nun profitieren soll, zeigt ein neuer Haushaltsentwurf. Größter Gewinner, das Arbeitsministerium, mit einem Plus von 3,6 Milliarden Euro im Vergleich zu diesem Jahr. Gefolgt vom Verkehrsministerium und dem Verteidigungsministerium. Auch das Familienministerium profitiert mit etwa 570 Millionen Euro. Abstriche machen müssen vor allem das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium. Finanzminister Lindner will den Haushaltsentwurf am Mittwoch dem Kabinett vorschlagen, aber es fehlen noch Milliarden für alle Vorhaben.
Wir haben bis zum August noch intensive Prüfungen vorzunehmen. Es gibt drei vom Kanzleramt vorgeschlagene Maßnahmen, um eine Minderausgabe von 8 Milliarden Euro zu decken. Die müssen verfassungsrechtlich und auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden.
Gemeint sind damit Gelder unter anderem für die Deutsche Bahn. Die Union ist skeptisch.
Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Buchungstricks und auch Kunstgriffe in diesem Haushalt. Das ist ja auch von anderer Stelle schon angemerkt worden. Und ob sich diese Dinge wirklich bewahrheiten und realisieren lassen, das werden wir jetzt im weiteren Prozedere sehen.
Der Haushalt 2025 steht auf wackeligen Beinen. Hält er einer rechtlichen Prüfung nicht stand, ist der nächste Ampelstreit im Herbst sicher.
Die Deutsche Bahn hat heute das Startsignal für die umfangreiche Grunderneuerung des Schienennetzes gegeben. Den Anfang macht die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Die vielbefahrene Strecke wird 5 Monate gesperrt. Bis Mitte Dezember sollen Gleise, Oberleitungen, Signale und Weichen ausgetauscht werden. Allein für diesen Abschnitt sind Kosten von 1,3 Milliarden Euro veranschlagt. Insgesamt will die Bahn in den kommenden Jahren 27 Milliarden Euro investieren.
Einer der letzten Züge, der hier noch über die Gleise rollt. Die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main hat in Mörfelden-Walldorf bereits begonnen mit Vorarbeiten. Normalerweise fahren hier 300 Züge am Tag. Die Strecke ist eine der meistbefahrenen und besonders sanierungsbedürftigen.
Eine Störung hier hat oft bundesweite Auswirkungen, wie in den letzten Jahren leider viel zu oft gesehen. Deshalb starten wir genau hier mit dem völlig neuen Konzept der Generalsanierung. Und dabei ist der Name Programm. Wir erneuern in nur 5 Monaten einmal alles.
Die Bahn geht neue Wege. 5 Monate Vollsperrung statt jahrelanger Wanderbaustelle. Der Fernverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt wird umgeleitet über Worms, Mainz oder Darmstadt.
Was hier auf der Riedbahn in den nächsten 5 Monaten passiert, ist eine Bauleistung, die man nach der alten Methode in 6 bis 8 Jahren hätte erbringen können. Das zeigt, wie schnell und konzentriert die Sanierung des deutschen Schienennetzes jetzt vorangeht.
Im Regionalverkehr setzt die Bahn während der Bauzeit auf Busse. Ab morgen rollen 150 Fahrzeuge. 400 Fahrer aus dem europäischen Ausland hat die Bahn extra dafür eingestellt.
Für die Bahnkunden ist es natürlich monatelang unangenehm, aber diese Sanierung ist zwingend notwendig. Wenn wir das jetzt nicht in diesem Umfang machen, dann wird es am Ende nur noch schlimmer.
Die Riedbahnsanierung ist erst der Anfang. Es folgen bundesweit Dutzende weitere Strecken, etwa der für den europäischen Güterverkehr wichtige Abschnitt zwischen Emmerich und Oberhausen, ab August 2025 die Strecke Hamburg-Berlin. Bis 2030 sollen 40 Abschnitte saniert werden. Das Ziel, die Bahn soll zuverlässiger und pünktlicher ankommen.
Bundesentwicklungsministerin Schulze hat zur weiteren Hilfe für die Länder der Sahelzone aufgerufen. Zu Beginn einer Konferenz in Berlin sagte Schulze, es wäre fahrlässig, der Region den Rücken zu kehren, auch wenn die Bedingungen schwieriger geworden seien. Eines der größten Probleme ist die Gewalt islamistischer Terrorgruppen. Im Mittelpunkt der Konferenz der sogenannten Sahel-Allianz stehen die Länder Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad. Manche Regierungen wenden sich inzwischen vom Westen ab, etwa in Niger.
Auf den Straßen der Hauptstadt Niamey ist längst der Alltag wieder eingekehrt. Vor einem Jahr hatte sich das Militär an die Macht geputscht. Bis dahin war Niger der letzte demokratische Verbündete für westliche Staaten in der strategisch wichtigen Sahelzone. Viele Menschen in Niger stehen hinter der Militärjunta. Sie sind wütend auf die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und den gesamten Westen. Ich bin stolz darauf, zu den Millionen Nigrern zu gehören, die Nein zum Imperialismus, Nein zum Kapitalismus, Nein zur Ausbeutung der Menschen durch andere Menschen gesagt haben. Wir sind entschlossen, uns nie wieder von denen mit weißer Hautfarbe, die denken, dass sie mehr wert sind als wir, mit Füßen treten zu lassen. Diese antiwestliche Stimmung nutzt Moskau, um mehr Einfluss zu gewinnen. Russland hat ein Militärabkommen mit den Putschisten geschlossen. Es gibt eine russische Nachrichtenagentur im Land, die vor allem Propaganda verbreitet. Die USA und Europa dagegen haben sich nach dem Putsch weitgehend zurückgezogen.
Nach dem Militärputsch in Niger hat die EU Niger praktisch boykottiert. Deutschland hat ein Jahr keinen Botschafter akkreditiert. Und dieser Boykott, der ging voll nach hinten los. Das hat nur die Tür geöffnet für Russland, China, Türkei und Iran. Das hat nichts gebracht. So schmerzlich das ist, wir müssen uns auch mit Militärregierungen auseinandersetzen.
An den Machtverhältnissen wird sich so schnell nichts ändern. Freie Wahlen wird es in absehbarer Zeit in Niger nicht geben.
Und damit zur Fußball-Europameisterschaft und dem großen Jubel der Spanier. Nach dem Finalsieg über England steigt für die Mannschaft heute die große Titelparty in der Heimat. Nach Empfängen beim spanischen König und beim Ministerpräsidenten geht es im Bus durch die Straßen Madrids. Für Spanien ist es bereits der 4. EM-Titel, ein einzigartiger Rekord.
EM-Finale Furioso in Berlin. Die Spanier feiern ihren Triumph sowohl auf dem Spielfeld als auch kurz danach in der Kabine ausgiebig. Erst im zweiten Abschnitt nimmt die Partie Tempo auf. Die jungen Spanier setzen die Akzente. Lamine Yamal perfekt auf Nico Williams, der trifft in der 47. Minute zum 1:0, lässt Englands Torwart Pickford keine Chance. Die Engländer brauchen lange, um sich vom Schock zu erholen. Dann trifft der kurz zuvor eingewechselte Cole Palmer zum 1:1, 73. Minute. Palmers Schuss leicht abgefälscht. In der Schlussphase spielt Spanien zielstrebiger. 86. Minute, Mikel Oyarzabal trifft zum 2:1. Spanien führt wieder. Oyarzabal beim Zuspiel von Cucurella nicht im Abseits. Auf der Fanmeile am Brandenburger Tor. Begeisterung bei den spanischen Fans, Enttäuschung dagegen beim Anhang der Engländer. Kurz vor Schluss fast noch der Ausgleich, aber drei Kopfballversuche des englischen Teams landen nicht im Tor. Dani Olmo rettet zwischenzeitlich auf der Linie. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in Deutschland die EM zu gewinnen, weil ich ja in Leipzig spiele. Und dann in Berlin den Titel zu holen, ist speziell. Spaniens König Felipe und seine Tochter Prinzessin Sofia gratulierten dem neuen Europameister bereits gestern Abend.
Das spanische Team hatte im Turnier ja auch Deutschlands Titelambition beendet. Und gleich danach zeichnete sich bereits ab, was Thomas Müller nun offiziell machte. Für ihn war dieses EM-Viertelfinale das letzte Länderspiel. Der 34-Jährige erklärte heute seinen Rücktritt aus der Nationalelf. Bundestrainer Nagelsmann würdigte Müller zum Abschied als Anführer, Vorbild und Identifikationsfigur.
Tränen des Abschieds, kurz nach dem EM aus. Vielleicht war Thomas Müller schon bewusst, das war seine letzte Flanke, seine letzte Aktion im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.
Nach 131 Länderspielen und 45 Toren zeige ich dem Bundesadler heute Servus.
Debüt im März 2010, wenige Monate danach bei der WM in Südafrika, wird der damals 20-Jährige mit 5 Treffern Torschützenkönig. 2014 der WM-Erfolg in Brasilien, sein Karrierehöhepunkt. Müller spielt insgesamt 4 Welt- und 4 Europameisterschaften, wird zuletzt im DFB-Team zum Nagelsmannschen Schmiermittel für die gute Stimmung zwischen Jung und Alt.
Ein bisschen was kann er schon noch, der Onkel.
Charmant und ehrlich, eine der großen Sympathiefiguren im DFB-Dress, wechselt auf die Tribüne.
Drückt dem Team auf dem Weg zur WM 2026 ganz fest die Daumen. Das mache ich auch. Jetzt als Fan auf der Tribüne und nicht mehr als Spieler auf dem grünen Rasen.
Beim FC Bayern hat Müller noch einen Vertrag bis 2025. Den will er auch erfüllen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 16. Juli.
Auf der Vorderseite eines Atlantiktiefs fließt feucht-heiße Luft zu uns. Dahinter folgt eine Kaltfront. Im Übergangsbereich der Luftmassen gibt's zahlreiche Gewitter, die sich heute Nacht von Westen Richtung Osten ausbreiten und lokal unwetterartig sind. Morgen ziehen die Schauer und Gewitter allmählich nach Norden und Osten ab. Später gibt's vor allem im Nordwesten wieder stellenweise Schauer und einzelne Gewitter, sonst eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Wobei die Sonne vom Südwesten bis in die Mitte am häufigsten scheint. Im Süden und Osten heute Nacht mancherorts um 20, in der Eifel bis 13 Grad. Dort und an der Nordsee morgen um 20, im Osten dagegen nahe 30 Grad. Mittwoch im Norden und Süden lokale Schauer und Gewitter, sonst oft freundlich. In den folgenden Tagen bei viel Sonnenschein meist trocken und im Süden wird es regional heiß.
Um 21.55 Uhr berichten wir in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni über die Folgen des versuchten Attentats auf den amerikanischen Wahlkampf. Und wir ziehen Bilanz. War die EM ein neues Sommermärchen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.